Und dann sind wir schon beim nächsten Krimi. Das ist nämlich Christine Rechel. Die Christine Rechel hat ein Buch geschrieben, wo man dachte, aber sag mal, das reicht ja auch für zwei Bücher. Ja, lieber, der Titel des einen Buches könnte sein, Die wunderbaren Schafe der Amelie. Und der Titel des zweiten Buches könnte sein, Der Tote im englischen Garten. Sie hat diese beiden Themen kombiniert. Ich fasse mal kurz zusammen, wie ich es verstanden habe. Amelie macht in Wolle, ist auf dem Weihnachtsmarkt, schläft im Schäferwagen und dann ist der Sepp Hi. Grob gesagt, ja. Okay, vielleicht kann man es mir ein bisschen ausführlich erklären. Amelie macht also in Wolle, indem sie Schafe hält.
Genau, die Amelie hat eine kleine Schafherde, die hat sie anlässlich eines fiktiven Weihnachtsmarktes im Englischen Garten, ein veganer Künstlerweihnachtsmarkt.
Aber was?
Hat sie quasi von der Stadt München als Auftrag ausgeliehen, so als Schafkulisse mehr oder weniger. Und sie hat einen Laden, einen kleinen Laden im Ruffini-Block und da verkauft sie Sachen aus Wolle von ihren eigenen Schafen. Also die Herde ist nicht groß, das sind bloß 11 Schafe und
genau. Ja, die kennt man persönlich natürlich.
Genau.
Okay, und wer ist der Verblichene?
Der Verblichene ist Sepp, der Wurstbrater vom Viktualienmarkt, der seinerseits gerne auf dem veganen Weihnachtsmarkt auch ab und zu mal eine Sojabratwurst gegessen hat.
Hat er eine Identitätskrise gehabt?
Ja, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es geht schon in die richtige Richtung.
Vielleicht noch ein bisschen was zu Ihrer Person. Sie haben, ich habe mir es aufgeschrieben, Kommunikationsdesign gemacht. Das heißt, Sie haben ursprünglich, sehe ich das richtig, mit Illustrationen, mit Zeichnen angefangen. Was?
Also ich habe Grafikdesign studiert und habe, 3 Millionen Geschenkbücher layoutet und illustriert und habe auch Textildesign gemacht, was immer alle Leute denken, Mode. Nein, keine Mode, sondern Heimtextilien, also Muster für Vorhänge, Tischdecken, Geschirrtücher und so Zeug. Und dann habe ich ganz viele Kreativbücher geschrieben und da war dann dieser schleichende Übergang von der Grafik zum Schreiben, weil ich dann gemerkt habe, dass mir eigentlich das Schreiben inzwischen nach doch einigen Berufsjahren fast mehr Spaß macht, wie das Gestalten.
Okay, also ein Kreativbuch ist, also ich war ja nur in Belletristik, ein Kreativbuch ist, ich...
ein Bastelbuch.
ich formuliere platt, wie bastle ich mir eine Weihnachtskrippe, sowas in der Art, oder wie bastle ich mir, also wissen Sie schon.
Also genau, ich habe ein Harry Potter Bastelbuch gemacht und bin auch eine Corona-Gewinnerin, weil ich habe nämlich Lieblingssteine, ein Buch gemacht, wie man Steine anmalt.
Oh, das war ja wirklich in jedem Ort.
Und das war auch ein Bestseller, aber in der Zeit gingen ja quasi nur noch die Kinder.
Natürlich.
Und da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Projekt und genau.
Okay, und wie kam dann dieser Schwenk, dass Sie gesagt haben, nichts gegen Basteln, Worte kann ich, aber jetzt will mein Hirn mit mehr Fantasie arbeiten?
Einfach, weil mir das Schreiben Spaß gemacht hat und mein großes Berufsgeheimnis ist, dass ich nur gegen Geld bastle. Also ich bin jetzt niemand, der daheim sitzt und aus Langeweile das Basteln anfängt, aber mir macht Spaß, eben das als Buch mir auszudenken, was könnte man basteln.
Ich habe absolutes Verständnis für Sie, das war für mich immer die Hölle, wenn meine Kinder Kastanienmännchen basteln wollten. Also das hat mich fertig gemacht. Aber ich würde vorschlagen, Sie lesen uns den Anfang aus Ihrem Buch vor. Und dann können wir nochmal was schauen, weil die Schafe machen Sachen, das werden Sie nicht glauben, was so ein Schaf alles kann.
Man sagt mir nach, ich sei stur. So stur wie mein Dackel Josef. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, gibt er so schnell nicht auf. Mich konnte auch niemand von der Idee abbringen, während des Weihnachtsmarktes im Schäferwagen zu übernachten. Letztes Jahr nicht, als ich zum ersten Mal hier war. Und dieses Jahr auch nicht. Meine Mutter nannte es übertriebene Fürsorge, etwas, das ihr selbst fremd ist. Konrad meinte, ich begebe mich unnötig in Gefahr. Ich konterte, München sei eine sichere Stadt, der englische Garten, nicht der Central Park. Konrad wusste es natürlich besser, von Berufs wegen. Aber auch seine Schauergeschichten über den wieder aufblühenden Drogenhandel rund um den Hügel des Monopterus konnten mich nicht überzeugen. Drogenhändler interessieren sich nicht für mich. Doch was, wenn ein Hund meine Schafe über die Wiese hetzt oder Vandalen den Zaun kaputt machen und die Schafe am Ende auf den Straßen herumirren? Ich lasse meine Herde nicht allein. Außerdem ist es gemütlich hier. Fühlt sich ein bisschen wie Urlaub an, wie mein Winterdauer-Camperplatz. Letztes Jahr hat alles super geklappt und auch dieses Jahr ist mir bisher nichts passiert. Aber jetzt fürchte ich mich. Josef hat in der Nacht dauernd gebellt, an der Tür gekratzt, gejault und gejammert. Ich bin mir sicher, dass er nicht Gassi gehen wollte. Er hat etwas gehört. Ich auch. Schritte, eine Autotür, Reifen im Kies. Auf keinen Fall wollte ich im Dunkeln rausgehen, das war mir zu unheimlich. Irgendwann hat Josef sich beruhigt, aber ich liege seitdem wach. Zu gerne würde ich im warmen Bett bleiben, im Schäferwagen, bis Konrad kommt. Er schaut jeden Morgen hier vorbei und heute ist Nikolaus. Hat er mir nachts etwas vor die Tür gelegt und uns damit aufgeweckt? Oder war es die Streife, die jede Nacht vorbeifährt? Egal, ich muss pinkeln, raus in die Kälte, rüber zum Toilettenwagen. Wie auf der Alm, nur ohne Schnee und ohne Berge. Wer oder was da draußen war, ist inzwischen sicher weg, sonst würde Josef immer noch bellen. Er ist nicht der geborene Wach und er ist eben ein Dackel. Von Charlie könnte er was lernen. Der Erdeltherrer würde mich beschützen, nicht bloß aufwecken. Aber so weit, dass Konrad mir seinen Hund ausleihen würde, geht er trotz seiner Besorgtheit dann doch nicht. Ob ich den Schafen gleich Heu bringen soll? Nein, die schlafen sicher noch im Stall, es ist zu früh. Ich schlage die Decke zurück, ziehe eine Jacke an, schlüpfe barfuß in meine Stiefel und stecke mein Handy in die Jackentasche. Josef springt auf, wedelt mit dem Schwanz und wuselt aufgeregt hin und her. Ich spähe aus dem Fenster. Als ich die Tür einen Spalt öffne, schießt Josef nach draußen und fängt wieder an zu bellen. Ich trete auf die Treppenstufen hinaus und erschrecke. Der Stall ist leer. Hinter dem Wagen höre ich ein Blöken. Möglichst geräuschlos nehme ich die drei Stufen hinab. Das gefrorene Gras knistert, als ich um den Wagen herumgehe. Die Zweige der Bäume ragen dem Mond entgegen. Dazwischen sehe ich den Monopterus schimmern. Vom Eisbach steigt Nebel auf. Meine Blase drückt, ich bleibe trotzdem stehen, um zu lauschen. Josef hat aufgehört zu bellen. Stattdessen höre ich ihn leise winseln. Erneut durchzieht ein Blöken die Nacht, wehklagend. Mich fröstelt, ich gehe weiter. Aufgereiht wie Hühner auf der Stange stehen die Schafe am Zaun, ihre Hintern leuchten im Mondlicht. Sie starren in Richtung der Buden, genauer gesagt zu der riesigen Feuerschale, die der Kunstschmied dort aufgestellt hat. Die Schafe drehen sich zu mir um und bilden eine Gasse, als ich mich langsam auf sie zubewege. Jetzt kann auch ich die Feuerschale sehen, ich trete an den Zaun. Nervös stampfen die Schafe mit den Hufen. Ich schalte die Taschenlampe meines Handys ein. In der Schale liegt jemand. Auf seinem Gesicht leuchtet etwas Rosarotes. Josef sitzt in der Schale und stupst jaulend seine Schnauze dagegen. Eine Schweinemaske aus Gummi. Auch wenn das Gesicht von der Maske bedeckt ist, ich erkenne den Mann an seiner Schürze. Auf ihr ist ein lächelndes Schwein abgebildet. Darüber steht Saugut, Sepswurstbraterei.
Und das ist jetzt der Verblichene.
Genau.
Also ich finde, das ist schon mal ein furioser Einstieg, oder? Ich habe mir gerade vorgestellt, wie die Schafe in der Dunkelheit leuchten mit ihren weißen Popos. Aber diese Schafe, ich bin jetzt in einem gewissen Interessenskonflikt, weil mit diesen Schafen passiert da drinnen was. Aber vielleicht mögen Sie uns noch kurz erzählen von diesem Versuch, von dem Sie gehört haben mit Schafen.
Genau, also in meiner Geschichte werden die Schafe im Rahmen eines polizeilichen Forschungsprojektes zu Super-Recognizern ausgebildet. Weil, und das ist jetzt der reale Hintergrund, Schafe sich super Gesichter merken können. Und da gibt es eine Forscherin in Cambridge, die Jenny Morton, die das eben erforscht in einem ganz anderen Zusammenhang. Und die macht so Versuche, wo sie denen so Bilder zeigt. Da steht dann in der Zeitung, Schafe erkennen Fotos von Prominenten. Den Schafen ist natürlich, die wissen nicht, was prominent ist, aber sie erkennen die Bilder. Und die erkennen die eben auch im Halbprofil. Das heißt, die merken sich nicht einfach nur ein Muster, sondern die können das transferieren. Der Mensch von der Seite ist der gleiche wie der, den ich von vorne gesehen habe. Und ich finde das sehr erstaunlich, dass ein Tier überhaupt ein Foto erkennt und dann auch noch so. Und das auch noch Schafe, wo man immer sagt, du dummes Schaf. Das wird hoffentlich nach diesem Buch niemand mehr jemals zu jemandem sagen.
Deswegen eine unbedingte Empfehlung. Christine Rechel, die wunderbaren, der Titel ist mir zu lang, Frau Rechel. Die wunderbaren Schafe.
Der Amelie.
Und die Tote. Nein, der Tote, der Sepp ist ja hier.
Im englischen Garten.
Können wir Ihnen nur empfehlen. Vielen, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.